zu beugen und zu beten und sie auch immer wieder Acht geben, hat das Argument des anderen nicht doch Gewicht? Sage ich, darf ja nicht mehr sagen, als der Text sagt. Ich darf aber auch nicht Schlüsse ziehen, wie der Bruder Rudolf mir gesagt hat, wir müssen Acht geben, dass wir auch nicht einen Rückschluss ziehen, einen falschen Rückschluss ziehen. Also einen Umkehrschluss ziehen, ja. Also ein Pferd hat vier Beine, das heißt aber nicht, dass alles, was vier Beine hat, ein Pferd ist. Ja, das ist ein Umkehrschluss. Ja. Also, ein falscher Umkehrschluss. Es gibt ja auch richtige Umkehrschlüsse. Ja, danke. Das heißt, da muss man immer wieder vorsichtig sein, ja, dass man, wie man mit der Schrift umgeht. Und wir kommen nur so weiter, dass wir gemeinsam laut denken, ja, sozusagen. Wir müssen nicht gleich fertige Ergebnisse haben. Wir sprechen hier von Konzepten, ja, also vorläufiges Konzept. Ja. Nur so können wir der Wahrheit näher kommen. Und das ist sehr fruchtbar. Also ich genieße das, mit Brüdern, mit Geschwistern, mit Schwestern auch zu reden, wo man so an die Schrift herangeht und immer wieder sich selbst auch in Frage stellt. Aber wichtig ist, das Grundprinzip ist das, dass wir das Alte Testament nicht von sich aus verstehen können. Wir brauchen das Licht des Neuen Testaments, um das Alte Testament zu verstehen und vor allem in der Prophetie. Das wird oft übersehen. Wir dürfen nicht von Textstellen aus dem Alten Testament ausgehen und sagen, wir korrigieren vom Alten Testament her das Neue, sondern wir müssen immer vom Neuen Testament her ausgehen und dann schauen, aha, dann bedeutet das im Alten Testament jenes, wenn die Apostel das so und so erklären. Also immer, wir gehen immer in die Schule der Apostel. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das wollen wir auch sein. Wir wollen beständig in der Lehre der 12 Apostel bleiben und inklusive Paulus. Und dann geht es weiter. Ja, nicht mit Offenbarung beginnen und nicht mit Daniel beginnen und nicht mit Sacharja beginnen. Das sind die Offenbarung ist zwar auch im Neuen Testament, aber ist ja ein Visionenbuch und ist nicht gerade das einfachste von allen Büchern. Also gehe ich zuerst vom Klartext Aussagen und die habe ich zwischen Matthäus und Judasbrief, habe ich Klartext Aussagen zu dem Thema und dann gehe ich von diesem weiter zu den anderen Stellen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Ja. Und zu Hesekiel 40 bis 48 und so und andere Stellen. Ja. Also das sind aber dann die kommen hinten an. Ich gehe nicht von vornherein von denen aus. Und das ist der viel bessere Weg. Ja. Sind jetzt dazu Fragen noch?
Sonst sehr interessant, die politische Entwicklung heute, dass sich auch das erfüllt, sie haben mein Land verteilt. Was machen Sie jetzt? Israel wollen Sie das abstrichen und den Palästinenser nehmen? Neben allen anderen Gottlosen.
Ja. Was sie tun, ja.
Programme, die man durchzieht, kommt das jetzt auch noch hinzu?
Ja, also ich persönlich beäußere mich nicht zu politischen Sachen, deshalb kann ich hier nichts sagen. Aber zum Text gerne. Also das haben wir gelesen beim Mose, oder?
Ja, bei Mose haben wir es gelesen, auf die babylonische Gefangenschaft hin, mag es ja auch zugetroffen sein, obwohl die Bibel uns nicht sagt, dass sie das getan haben, aber das können wir jetzt halt
auch. Ja, wir könnten ja die Apostel fragen.
Bitte?
Wir könnten ja die Apostel fragen, zu der Frage.
Ja, also
fragen wir mal den Petrus, Apostelgeschichte 3. Also Petrus war es ein Anliegen, den Israeliten klarzumachen, dass sie Buße tun müssen und dass sie nicht gerettet werden, wenn sie nicht Buße tun. Also das, glaube ich, das sind sich alle einig. Und jetzt ist die Frage, wie ist die Reihenfolge? Kapitel 3, Vers 19. Tut also Buße und kehrt um, damit eure Sünden ausgetilgt werden. 3, Vers 19. Vers 20, damit Zeiten der Erneuerung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch im Voraus verkündeten sende, Jesus Christus. Also hier haben wir doch die Reihenfolge klar. Zuerst müssen sie Buße tun, damit das andere kommen kann.
Ja, damit Jesus kommen kann.
damit die Zeiten der Erneuerung kommen, also wenn das Reich Gottes in vollkommener Weise wiederhergestellt wird und auch der Herr Jesus Christus als Regent darin regiert. Die Sammlung selber, von der spricht er hier nicht. Aber für mich ist doch wichtig, dass es war ihm ein riesengroßes Anliegen, die Israeliten müssen zum Messias, zum Glauben an den Messias kommen. Das ist die erste Bedingung überhaupt. Und dafür haben die Apostel ja auch gelebt, dafür haben sie sich eingesetzt. Und Paulus hat gesagt, er ist stolz auf seinen Dienst unter den Heiden, weil durch seinen Dienst unter den Heiden kann er erreichen, dass Juden eifersüchtig werden und dann zum Glauben kommen. Also, weil sie von vornherein haben sie ihn verworfen, und dann hat er, als sie ihn verworfen haben, seine Botschaft verworfen haben, was hat er gesagt? Er hat gesagt, dann gehe ich zu den Heiden. Warum hat er das gesagt? Klar, er hätte das gar nicht sagen müssen, aber bewusst hat er es gesagt. Wenn ihr diesen euren eigenen Messias verwerft, dann verkünde ich einen jüdischen Messias, den Heiden. Und was ist dann? Wollt ihr sozusagen hintendrein sein? Ihr verwerft ihn und auf diese Weise lockt er jetzt die Israeliten, und das ist sein Wunsch, auf diese Weise die Israeliten zur Rettung zu bringen. Also der einzige Kanal, in dem Israeliten gerettet werden können, ist Christus. Der einzige Punkt, auf dem Israel zu den verheißenen Hoffnung kommen kann, ist in Jesus Christus. Das heißt, sie müssen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Einen Weg gibt es keinen. Das steht nicht da. Damit er kommt. Aber wir müssen nicht jetzt den Schluss ziehen, dass er sofort gekommen wäre. Das Ziel ist, sie sollen umkehren, damit die Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erneuerung kommen vom Angesicht des Herrn und er den Herrn Jesus sendet. Also nicht notwendigerweise, aber das ist der Weg. Sie müssen Buße tun, und das ist die Bedingung dafür, dass die Zeiten der Erneuerung kommen können. Der Herr Jesus selber hat ja gesagt, er weiß nicht, wann er kommt, und der Vater hat die Zeit in seiner Macht vorbehalten. Also können wir nicht sagen, das wäre dann automatisch so gewesen, wenn sie alle Buße getan hätten, dann wäre er auch gekommen. Das ist zu einfach und sagt mehr, als der Text sagt eigentlich. Deshalb.
Nee, das denke ich nicht, Thomas. Es steht ganz klar da, dass das eine abhängig ist vom anderen. Und wenn ich Buße tue und Gott mir dann vergibt er mir gleich und nicht erst später.
Die Zeiten der persönlichen Erneuerung kommen natürlich sofort. Nur die Zeit, dass jetzt dann der Messias auch ausgesandt wird und wiederkommt zu dem Zeitpunkt, das ist nicht der Fall. Oder?
Ja, das denken wir jetzt so, weil wir sonst nichts mit der Gemeinde anfangen könnten. So, weil wir sonst fragen würden, ja, wo bleibt dann die Zeit der Gemeinde?
Es geht jetzt... Das ist ein bisschen schwierig. Wir müssen versuchen, biblische Wörter zu verwenden. Zeit der Gemeinde ist auch kein biblisches Wort. Das, die Zeit der Heiden, ja. Bringt uns jetzt nicht weiter, glaube ich. Na gut, jedenfalls gehen wir mal zurück zum Text wieder, bevor wir haben da einiges noch zu besprechen. Also in Vers 9 bis 16 haben wir jetzt einen Aufruf, zuerst einen Aufruf an die Völker zu einem Kriegszug. Sie sollen also nur heranrücken mit ihren Heeren. Gott wartet schon dort im Tal Josaphat. Kommt nur bitte, kommt nur. Ich warte auf euch mit der Rute sozusagen. Ruft dieses unter den Völkern, heiligt einen Krieg. Also das Heiligen heißt hier aussondern bzw. weihen. Man hat ja auch Opfer dargebracht, um einen Krieg zu beginnen. Auch die Heiden haben das gemacht, ihren Götzen geopfert, um einen Krieg zu beginnen. Erwecket die Helden, also ruft sie und erweckt sie auf und so weiter. Herannahen und heraufziehen sollen alle Männer des Krieges, also alle, die man hat aufbieten kann, alle Soldaten, kriegsfähigen Leute. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Hier ganz bewusst umgekehrt, wie wir das lesen bei Jesaja. In Jesaja 2, glaube ich, ist das, wo er sagt, dass im Friedensreich das gerade umgekehrt sein wird. Jedenfalls der Schwache sage, ich bin ein Held, also jeder soll nur kommen. Eilt und kommt her, all ihr Völker ringsum, und versammelt euch. Dahin, Jahwe, sende deine Helden hinab, ist hier ein Ausruf. Deine Helden. Jetzt, also einerseits kommen die Heiden, die kommen dort immer alle zu diesem Tal hin und sollen sich versammeln zum Krieg. Und dorthin wird jetzt der Herr seine Helden hinabsenden, möglicherweise himmlische Helden, vielleicht Engelsheere, ich weiß nicht, wen er hier meint. Jedenfalls könnte auch sein, dass er irdische Heere meint. Vers 12, die Völker sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Josaphat, denn dort werde ich sitzen, zu richten alle Völker ringsum. Also der Herr sitzt da schon dort. Aber wieso sitzt er? Ja, weil ein Richter sitzt. Klar, er steht nicht, ein Kämpfer steht mit dem Schwert, aber er sitzt, er tut nur noch richten, es geht um Rechtsprechung. Ja? Hier wird ein Gericht gehalten, also der Richter sitzt schon auf dem Richterstuhl hier, ja? um sie zu richten, alle Völker ringsum. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif, kommt, tretet, denn die Kelter ist voll. Die Fässer fließen über, also die Öl- und die Weinfässer wahrscheinlich, denn groß ist ihre Bosheit. Also hier ist in bildhafter Sprache wird das Gericht angesagt. Schaut, also die Gerichtsernte ist reif, ich warte schon, um euch jetzt zu legen, zu ernten. Sowohl Kornernte als auch Traubenernte oder vielleicht auch Olivenernte. Die Fässer sind hier wieder ein Dreierspruch. Das kennen wir schon von Joel. Ernte ist Korn, das Weizen. Kelter ist Wein und Fässer, das wäre das Dritte, das er sonst immer genannt hat, das Öl. Die Fässer fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Die drei hat er ja vorher erwähnt. Weizen, Wein, und also Weizen, Most und Öl. Getümmel, Getümmel im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag Jahwes. Also jetzt kommt hier der Ruf, ich warte jetzt schon, es ist schon alles nahe. Die Sonne und der Mond werden dunkel, die Sterne verhalten ihren Glanz, und Jahwe brüllt aus Zion. Also hier der Herr wie ein Löwe, der dasteht und wartet auf die Beute. Und aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen. Zion und Jerusalem stehen hier parallel. Zion ist der Berg, Jerusalem ist die Stadt, aber es steht hier synonym. Jerusalem lässt seine Stimme erschallen und es erbeben Himmel und Erde. All das wurde ja schon vorausgesagt vom Tag des Herrn, dass Himmel und Erde beben werden. Das Doppelbild haben wir übrigens auch in der Offenbarung von der Ernte und von der Kälte, also von der Feldernte und von der Weinernte. Haben wir in Offenbarung 14 dasselbe Bild, wo Gott wartet im Gericht, wo Gott dann Gericht über die Erde, die ganze Erde, die Sichel schwenkt und aberntet und hier auch die Kelter tritt, die Kelter des Zornes Gottes tritt. Vers 14, Getümmel, Getümmel im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag Jahwes im Tal der Entscheidung. Hier heißt das Tal nicht mehr Tal Josaphat, hier heißt das Tal anders, also ein anderer hebräischer Name, aber es ist das gleiche Tal natürlich, so wie das Tal Josaphat ist natürlich auch das Tal der Entscheidung, denn das ist das Tal, wo einerseits Gott richtet und das andererseits, wo die Entscheidung fällt. Ein Gerichtsentscheid wird gesprochen. Die Sonne und der Mond werden dunkel, die Sterne verhalten ihren Glanz und Jahwe brüllt. Und dann, das war so diese Ansage des Gerichts, und dann heißt es nur noch Vers 16, und Jahwe ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Schutzwehr für die Söhne Israels. Also für die Treuen, für sein Volk ist der Herr die Zuflucht. Das sind die seinen Namen anrufen. Für die gibt es Rettung, für die anderen gibt es kein Entrinnen vor dem Zorn. Also unmittelbar nach diesem düsteren Bild folgt jetzt dieser helle Lichtblick auf den Herrn und da geht es weiter. Und ihr werdet erkennen, dass ich, Yahweh, bin euer Gott. Also ihr, das Volk, werdet sehen, dass ich meine Verheißungen einhalte und dass ich das bin, was ich immer schon gesagt habe, euer Gott. Ich schütze euch und ich vernichte eure Feinde und dann seht ihr, dass ich auf eurer Seite bin. Wohnend auf dem Berg Zion, auf dem Zion, dem Berge meines Heiligtums. Also Gott wohnt auf dem Zion. Hier ist natürlich, die Israeliten denken natürlich an den irdischen Zion, aber wir wissen jetzt vom Neuen Testament her, dass dieser Zion weit über den irdischen Zion hinausgeht. Denn wenn Gott ewig dort wohnt, dann muss es ja über den Zion hinausgehen, über den irdischen Berg hinausgehen. Dann muss es ja ein jenseitiger Berg sein. Er wohnt ja dort in alle Ewigkeit. Das ist der Berg seines Heiligtums und Jerusalem wird ein Heiligtum sein. Manche Übersetzungen haben, Jerusalem wird heilig sein. Man könnte aber hier, das Wort ist hier, jetzt muss ich nachschauen gerade, 4 Vers 16. Jerusalem wird, 17, 4 Vers 17. Der Berg meines Heiligtums. Also das Lexikon sagt hier, das ist nach der Masoretenvokalisierung, ist es ein Nomen, kein Adjektiv. Also hier steht Kodesh, nicht Kadash. Kodesh ist eine Heiligkeit. Heiligtum oder Heiligkeit, beides kann es heißen. Also übrigens dasselbe Wort kommt vor, zwei Wörter vorher. Zu dem Berg meiner Heiligkeit oder meines Heiligtums. Wie steht das hier in der Elberfelder? Berg?
Heiligenberg.
Meinen heiligen Berg. Ist nicht ganz exakt. Exakt heißt der Berg meines Heiligtums oder der Berg meiner Heiligkeit. So oder so. Und genauso ist dasselbe Wort nachher. Und Jerusalem wird entweder ein Heiligtum sein oder wird Heiligkeit sein. So oder so, aber nicht das Adjektiv, nicht wird heilig sein. Warum ist mir das wichtig? Nun, es wäre halt, wenn es Heiligtum heißen würde, dann würde es genau in Übereinstimmung stehen mit den anderen Stellen, die sagen, dass Gott sein ewiges Heiligtum aufrichten wird in Jerusalem. Offenbarung spricht übrigens auch davon. Dass Jerusalem in der Offenbarung, das beschrieben wird, ist ein riesengroßes Heiligtum. Es ist 12.000 Stadien weit, 12.000 Stadien breit und 12.000 Stadien hoch. Und es gibt nur einen Gegenstand in dem ganzen Alten Testament, der ein Kubus ist, so wie dieses hier. Gleich lang, gleich breit, gleich hoch. Was ist das im Alten Testament? Das Heiligtum. Das Heiligtum ist 10 Ellen mal 10 Ellen mal 10 Ellen in der Stiftshütte, 20 Ellen mal 20 Ellen mal 20 Ellen im Tempel, es wird größer. Hier ist es noch viel größer. 2000 ist so und so viel Kilometer. Ja. Also das ist so groß, wie damals man sich die Welt vorgestellt hat. Das ganze Römische Reich von der einen Seite bis zur anderen Seite war etwa diese Länge. Eine eigene Welt, eine ganze Welt, die hier kommt, ja, eine neue Welt, die aber alle, die ganze Welt ist ein Heiligtum, die gesamte Welt. Und das würde halt mit dem übereinstimmen. Jerusalem wird ein Heiligtum sein. Deshalb habe ich hier, ist mir hier wichtig, dass man nicht einfach nur heilig übersetzt, sondern ein Heiligtum, also ein ewiges Heiligtum nämlich. Deshalb haben wir auch gelesen in Hesekiel. Wir hatten die Stelle schon, ich glaube es war Hesekiel 37, der letzte Vers, wo stand, dass Gott sein Heiligtum für ewig in der Mitte des Volkes errichten wird. Hesekiel 37, Vers 28. Die Völker werden erkennen, dass ich Yahweh bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in ihrer Mitte sein wird, in Ewigkeit. Also ein ewiges Heiligtum wird Gott hier errichten. Und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Das ist auch das, was in Offenbarung steht. Keine Fremde kommen da hinein, sondern nur die, die im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stehen. Da können nie mehr Fremde hindurchziehen, durch dieses Jerusalem.
Warum wird diese Maßnahme gemacht?
In Offenbarung?
Eine männliche Maßnahme sein?
Na. Ich denke, also einerseits, die Zahl ist ja interessant, 12 mal 1000. 12 ist die Zahl der Vollendung und 1000 ist die Zahl der Vielheit. Aber gleichzeitig auch die Größe ist interessant, dass es so groß ist wie eine Welt, wie man sich eine Welt vorgestellt hat. Also eine, und zwar nicht in allen Dimensionen noch dazu, also eine Stadt, die auch so hoch ist. Das heißt, ein Heiligtum, das so groß ist, die ganze Welt ist Gottes Heiligtum. Die ganze neue Welt, die hier geschaffen wird. Gott selbst ist der Tempel dieses Heiligtums. Gott selbst erfüllt dieses Heiligtum. Er selber, es ist hier nicht nötig, dass man da noch einen zusätzlichen Tempel baut. Und Gott und das Lamm erfüllen diese Welt. Ich denke, es hat mit dem zu tun. Das zeigt übrigens auch, dass Offenbarung 21 und 22, das sind ja Bilder. Die kann man nicht eins zu eins übernehmen. Das geht gar nicht. Klar, es ist begrenzt. Das heißt, es gibt eine gewisse Grenze auch von Menschen, die da wohnen. Also die Bevölkerung des Himmels ist also nicht eine unendliche Bevölkerung, sondern es ist eine begrenzte. Es kommen ja keine Kinder mehr zur Welt. Also es bleibt dann gleich. Es bleibt begrenzt. Also hier wohl eindeutig, dass dieses Jerusalem, dieses Zion, ist eine ewige Stadt, das wird ja hier betont. Und da kommt nie mehr Sünde rein und da kommen nie mehr Fremde rein. Also keine Heiden, würden wir sagen. Kommen keine Heiden rein. Ja. Gibt es auch keinen Abfall mehr. Und, ja, aber für israelitisch gesprochen ist es ja so, keine Fremde, also keine Nicht-Israeliten kommen da rein. Wir müssen ja immer daran denken, hier ist ja alles israelitisch gesprochen, es geht ja gar nicht anders. Das Heil, das hier dargestellt wird, ist ein israelitisches Heil. Und israelitisches Heil bedeutet, dass alle Israeliten sind. Gibt es gar keine anderen da. Dass die Heiden auch kommen dürfen, das wird erst im Neuen Testament klar. Aber im Alten Testament ist das nur angedeutet. Von Ferne her werden welche kommen. Aber es ist nicht wirklich klar. Im Alten Testament musste man Jude werden, um zum Gottesvolk zu gehören. Später hatten ja auch manche gemeint, man müsse zuerst die Menschen beschneiden und daher können sie sich zu Christus bekehren. Aber dann wurde klar, nein, das ist nicht nötig. Also inmitten von diesem Getümmel, während die Feinde da sind, hat der Herr sein Volk, eine Zufluchtsstätte, eine Burg für sein Volk, und da sind sie geborgen. Offenbarung 21, Vers 27, es wird nicht hineingehen irgendein Unreines. Und dann, das ewige Heil Judas und Jerusalems wird hier weiter ausgeführt. Vers 18, Verherrlichung, also es wird geschehen an jenem Tage, da werden die Berge von Most triefen, die Hügel von Milch fließen und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen. Wir haben wieder den Dreisatz, den kennen wir schon bei Joel. Der Most, also der Wein, wird fließen. Es wird so viel Wein geben, dass alles fließt von Wein. Also Fülle, große Fülle an Wein. Große Fülle an Milch, Milch und Honig, man denkt an das Land, wo Milch und Honig fließt. Und Wasser. Wasser war so wichtig, weil diese Bäche waren ja alle ausgetrocknet, diese Wadis in Jerusalem. Jetzt fließen die immer von Wasser, immer frisches Wasser dort in den Wadis. Man kann sich das gar nicht vorstellen, welch ein herrliches Land jetzt das wird. Im Lande Juda fließen überall frische Wasserbäche. Die ganze Jahreszeit. Und alle Ewigkeit. An jenem Tage wird das sein. Und eine Quelle wird aus dem Hause Jahwes hervorgehen. Also aus dem Tempel des Herrn geht hier eine Quelle hervor, strömt Wasser hervor und bewässert natürlich das ganze Land. Das Tal Schittim wird bewässert. Das ist ein Akazientál, ein unfruchtbares Jordantal oberhalb des Toten Meeres. Das nennt man das Akazientál, weil dort die Akazie wächst. Das war übrigens auch der Ort, wo die Israeliten gelagert haben, beim Übergang über den Jordan. In Schittim haben sie gelagert, Josua 3, Vers 1. Also, jedenfalls wird hier das unfruchtbare Jordantal, alles wird fruchtbar. Und zwar in Ewigkeit fruchtbar natürlich. Ägypten wird zur Einöde werden. Ägypten war dieses Land, wo die Israeliten ausgezogen sind, wo das nur an Sklaverei erinnert. Ägypten waren die Feinde, die beständigen Feinde Israels. Ägypten wird zur Wüste. Ägypten war dieses Land, wo es immer genug zu essen gab. Ägypten war das Land, wenn Hungersnot war im Land Kanaan, dann zog man nach Ägypten, oder? Weil die hatten zu essen. Aber jetzt wird umgekehrt. Jetzt wird Ägypten zur Wüste. Und der Nil, der hilft ihnen gar nichts mehr. Ja, der wird wahrscheinlich austrocknen. Jetzt in der Bildersprache gesprochen. Ich verwende jetzt genau diese Bildersprache, die hier verwendet wird. Also das Ägypten mit seinem fruchtbaren Nil wird zur Einöde, wird vertrocknen. Und Edom, die Erzfeinde Israels, die sie nicht durchziehen ließen durchs Land, Edom ist ja der Stamm von Esau ab und steht hier ganz bewusst im Gegensatz zu Jakob. Edom wird zu einer Wüstenöde werden, und zwar auch in aller Ewigkeit natürlich. Wegen der Gewalttat an den Kindern Judas, weil sie den Israeliten nicht geholfen haben, damals beim Auszug, weil sie dann später auch später immer wieder die Edomiter, die Israeliten angefeindet haben, weil sie in ihrem Lande unschuldiges Blut vergossen haben. Also, das war ein Frevel. Amos wird auch noch davon sprechen, Amos 1, Vers 11 und das ganze Buch Obadja, also das ganze Kapitel Obadja, über das Gericht über Edom. Und dann, aber auf der anderen Seite, Juda, das Land Juda, wird ewiglich bleiben oder wohnen bleiben. Also das Land Juda wird ewiglich dort bleiben, wo es ist. Dort, ewig dort in Judäa wird es ein ewiges Judäa geben. Ja? Und wirklich ewig. Ewig heißt nicht 1000 Jahre, bitte. Ewig heißt ewig. Juda wird ewiglich wohnen bleiben und Jerusalem von Generation zu Generation, also von Ewigkeit zu Ewigkeit würden wir übersetzen, von Geschlecht zu Geschlecht heißt auch für immer. Jerusalem wird immer bleiben und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und sühnen, oder andere übersetzen, sühnen werde ich ihr Blut, nämlich durch die ja, das ist nicht so klar hier, dieser Text. Das ist ein bisschen schwieriger Text, dieser letzte Satz. Sühnen, also ich habe hier nach den Kommentaren hier, so Vers 21 ist nicht Ankündigung einer weiteren Strafe, sondern schließt nur den Gedanken ab, dass durch die ewige Verödung dieser Weltreiche oder dieser Reiche Edom und Ägypten alles bis dahin ungestraft gebliebene Unrecht, das sie dem Volk Gottes zugefügt haben, getilgt werden wird. Also es ist einfach dieser Ausdruck, alles Unrecht, was bis jetzt noch nicht gestraft wurde, wird dann gestraft. Es ist dann fertig. Ja, für alle Ewigkeit sind diese Länder gestraft, Ägypten und Edom. Und für alle Ewigkeit wird Juda bewohnt und da ist es fruchtbar und da gibt es Wasser genug und da gibt es Milch und da gibt es Honig. Was braucht man mehr als Milch und Honig und Wasser? Oder? Bitte? Brot. Ja, aber das ist jetzt hier typisch in prophetischer Sprache, oder? Das Land, wo Milch und Honig fließt, das heißt, ja, Fülle und noch Wasser dazu. Also jetzt kann man sogar noch die Felder bebauen, da haben wir Brot auch noch. Bitte?
Salz.
Ja. Aber ihr merkt, es ist natürlich eine bilderhafte Sprache und auch eine Sprache, aber genau diese Sprache versteht der Jude und zwar sehr gut in diesen Ländern. Für uns ist es schwierig, weil wir haben sowieso Wasser und wir schalten einfach den Wasserhahn auf, aber dort ist es ganz anders. Also es ist hier ganz offensichtlich, dass hier nicht von einem irdischen tausendjährigen Reich oder so die Rede ist. Nein, es ist hier die Rede von einer ewigen Herrlichkeit. Das sind das ist diese Prophetie hier.
Als rational denkender Mensch muss ich jetzt sagen, diese Stadt so groß ist.
Ja.
Die Stadt ist die Jutta. Da muss die Jutta dann auch größer sein.
Ja, klar.
Und da werden sich die Grenzen verschieben und die Erde
ist. Das ist natürlich. es ist nur so zu verstehen, dass wir das gesamte Bild immer beibehalten. Hier ist ja in diesem Joel werden ja keine Grenzen genannt, oder? In diesem Bild wird nur genannt die Herrlichkeit, die Fülle, die Ewigkeit dieser Fülle und dieser Herrlichkeit. Und dass die Feinde alle verwüstet sind und dass da nie mehr in Gefahr kommen wird. In Offenbarung 21 ist das Bild ein bisschen anders. Da zeigt er die Größe dieser Stadt und da zeigt er, dass es eine ganz eine neue Welt ist. Und da zeigt er, dass außerhalb sind nur noch die in der Hölle, oder? Das ist der Feuersee, die Ungläubigen. Aber wir müssen uns ganz bewusst sein, dass sowohl in Offenbarung 21, 22 als auch hier in Joel 4, das ist in einer Sprache gesprochen, aber die man damals verstehen kann und die auch wir heute verstehen können, aber wir können nicht diese Sprache 1:1 übertragen in die Realität. Das geht gar nicht. Denn wir wissen zum Beispiel, dass die Erde ja vergeht. Der Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Dann kann nicht das Jerusalem, das neue Jerusalem auf dieser Erde bestehen, die vergeht. Das geht gar nicht. Also man kann nicht... Genau. Dann ist die Sache dann wieder einfacher. Dann ist klar, aha, wenn er eine neue Erde schafft, die ewig ist, da passt natürlich ein ewiges Jerusalem dazu. Oder? Von daher... Ich weiß, das Ganze wirft natürlich Fragen auf über die ganze Endzeitlehre, die wir so kennen. Und ich selber muss mich immer wieder, das ist selber immer wieder ein Ringen, wie ist dann der Text zu verstehen und wie ist der und wie ist dann der Text zu verstehen. Aber es geht nur so, wir müssen von Textstelle zu Textstelle gehen und wir müssen immer den Text jeweils in dem Kontext des Buches lassen. Das heißt, wir dürfen nicht hergehen und Sachen vermischen. Also wir dürfen nicht irgendwas, was er in Daniel gesagt hat, hineinstecken in Joel Joel erklären mit Daniel. Das können wir nicht. Wir können Joel erklären durch Petrus. Das können wir ihn erklären lassen, vor allem wenn er Joel zitiert. Ja? Aber wir können nicht, wir müssen immer in der Auslegung eines Buches, müssen wir im Buch selber bleiben. Wenn es natürlich eine Parallele gibt in einem anderen Buch, zum Beispiel in Sacharja gibt es eine Parallele mit dem Wasser. Da strömt das Wasser auch, es ist ähnlich. Und auch in Hesekiel gibt es eine Parallele mit dem Wasser. Da strömt das Wasser vom Heiligtum in das ganze Land und bewässert das ganze Land. Dann dürfen wir natürlich Parallelen ziehen, keine Frage. Und das kann auch ein bisschen weiterhelfen. Aber letztlich müssen wir den Text für sich sprechen lassen. Das meine ich, also, ja.
Das bedeutet ja, dass die Juden den Text gar nicht verstehen konnten.
Also, was er letztlich bedeutet, nicht. Aber was ausgesagt wird, nämlich eine Herrlichkeit für Israel und eine ewige Herrlichkeit, nämlich das schon. Ja. Aber können wir letztlich Offenbarung verstehen? Offenbarung 21, 22? Ja, wir wissen mehr. Ja, wir wissen mehr. Doch. Ich sage immer vorsichtig, es wurde politische Fragen gestellt, oder ich sage immer vorsichtig sein mit diesen Sachen, weil wir sollten nicht zu schnell meinen, dieses und jenes historisch oder politische Ereignis, das ist von Gott. Natürlich ist alles von Gott. Alles ist von Gott, was geschieht auf der Erde. Er lässt alles zu. Aber ich meine jetzt, das ist jetzt eine Erfüllung der und der Verheißung. Vielleicht kennen einige von euch den Wim Malgo, der ist schon gestorben, aber hat das Mitternachtsruf, hat dieses Missionswerk gegründet und der ist bekannt dafür, dass er immer wieder gesagt hat, das und das politische Ereignis ist die Erfüllung von dem und dem. Und das hat sich nie bewahrheitet. Immer wieder musste das wieder neu. Sogar der liebe Bruder Roger Liebe hat sich getäuscht. Lange hat sie auch. Wir alle, wenn wir uns politisch äußern, werden uns täuschen. Es wird sich dann anders herausstellen, als es ist. Also mit dem Iran-Krieg und Irak-Krieg, was war das? Irak-Krieg. Da hat er ein Buch geschrieben darüber und das geht nicht auf, was er geschrieben hat. Mit der Realität. Nun, das ist ein anderes Thema. Jetzt, heute Abend?
Halb acht.
Da haben wir jetzt dann nicht mehr direkt Joel, aber wir können da in diese Sache ein bisschen weiterfahren. Vielleicht sind auch da Fragen dazu. Beten wir zum Schluss? Jemand von uns? Oder?